Bam.
Bam. Bam.
Der Pharmacast. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, beim Pharmacast. Produziert von Situs Inversus. Wir bewegen uns weiterhin durch die Welt der Pharmakologie und ja, besprechen alles, was nicht bei 3 eingenommen ist. Liebe Freunde, heute bin ich hier mit Fabian, den kennt ihr schon.
Hallo.
Und wir haben ein neues Stimmchen, weil es kann ja eigentlich nicht sein, dass der Vorklinik-Podcast keine Vorklinikerinnen und Vorkliniker mehr im Team hat. Deswegen, es gibt Zuwachs. Stell dich vor.
Moin Leute, ich bin Harry. Sitz gerade hier für das Semester Physikum-Ski vor mir.
Mmh, lecker, lecker, lecker.
Frisch aus dem 10. Lerntag.
Mmh,
willkommen. Ja. Richtig cool, dass du dabei bist.
So ist es. So sehr, wie er durchs Physikum schwitzt, ist es auch hier heute heiß, weil es brennt. Oh mein Gott, war das eine schlechte Überleitung.
Wo ist eigentlich diese Klimaanlage, die uns hier versprochen wurde im Studio?
Heute geht es um die Anti-Entzündungsfeuerwehr. Irgendwo lodert eine Entzündung vor sich hin und dann kommen sie zum Einsatz und löschen den Brand bestenfalls, bevor es bleibende Schäden gibt. Und unser Team der Leute mit Blaulicht auf dem Helm, haben wir jetzt hier einfach mal in 3 Gruppen der Spezialkräfte eingeteilt. Die erste Gruppe, würde ich behaupten, hat jeder schon mal was von eingenommen. Also das ist, glaube ich, sowas, das hat so jeder in der Schublade. Da greift man zu bei Kopfweh, Bauchweh oder manche auch bei Kater.
Ne? Das ist Grundversorgung.
Grundversorgung, genau. So Maslow-Pyramide, so erste Stufe. Die klassischen Feuerwehrmänner und Frauen sind die Cox-Hämmer. Darunter zählen Acetylsalicylsäure, Diclofenac, Ibuprofen, so die ganzen Vertreter, die man halt so kennt. Die zweite Eskalationsstufe hier sind krankheitsmodifizierende Antirheumatika, die DMARDs. Naja, das ist die Elite-Einheit, die den Brandherd nachhaltig löscht. Dazu zählen so Geschichten wie Methotrexat, Infliximab, an Kinra und weitere Vertreter. Und zuletzt dann die Glukokortikoide, die so als Feuerwehrchefs den ganzen Einsatz koordinieren, so das Cortisonacetat, Prednison, Dexamethason etc. Da sind einige auch mit dabei. Soweit der Schnelldurchlauf durch die 3 Teams, die wir zur Verfügung stellen können. Aber nun jetzt zuletzt wollen wir jetzt in aller Ruhe mit euch durchgehen, wie diese Einsatzkräfte im Detail funktionieren und wie genau die diese Entzündung eigentlich bekämpfen.
Genau, und dafür müssen wir erstmal wissen, was ist denn überhaupt so eine Entzündung? Eine Entzündung ist, kennt ihr im Grunde, ist ein natürlicher Abwehrmechanismus des Körpers gegen irgendwelche Schädigungen bei Infektionen. Und die haben im Grunde immer 5 klassische Zeichen, die kennt ihr alle. Das ist einmal die Rötung, der sogenannte Rubor, die Schwellung, der Tumor, wenn es richtig dick wird, die Wärme, Kalor, ihr merkt, das wird richtig warm, gut durchblutet, es tut richtig weh, der Dolor. Und natürlich Funktionsverluste, könnt ihr dementsprechende Stelle nicht richtig bewegen, sogenannte Funktiolaser.
Merke ich mir immer wie so ein Pickel irgendwie, ne? Also auch das ist schon eine Entzündung, ne?
Ja,
ist rot,
ja,
ist dick,
genau.
Ist warm, tut weh und die Funktion ist an der Stelle auch gestört, die von
schon
der Haut.
Ist schon kacke. Aber jetzt ist die Frage, wie entsteht das Ganze? Wie ist die Pathophysiologie dahinter? Also, wir haben entsprechende Zellen, die produzieren sogenannte Entzündungsmediatoren. Da haben wir zum einen mal die Prostaglandine. Woher kommen die? Wir haben die Cyclooxygenase, die produziert aus der sogenannten Arachidonsäure unsere Prostaglandine. Die spielen dann eben eine zentrale Rolle bei der Schmerz- und der Fieberentwicklung, sowie zum Beispiel bei der Aufrechterhaltung der Entzündung. Jetzt können wir aber auch aus der Arachidonsäure nicht nur die Prostaglandine, die wir schon kennen, machen, sondern auch die sogenannten Leukotriene. Die entstehen über ein anderes Enzym, das ist die sogenannte 5-Lipoxygenase. Und die Leukotriene sind dann eben super chemotaktisch. Das heißt, die ziehen super viele Entzündungszellen an den Ort an, wo sie eben wirken sollen. Und zuletzt haben wir eben noch die Klassiker, die Zytokine. Das sind vor allem TNF-Alpha und Interleukin 1 und 6, die dann eben dafür sorgen, dass das Ganze dem ganzen Körper mitgeteilt wird und wir eine systemische Entzündungsreaktion haben, die dann eben unter anderem dafür sorgt, dass die Gefäßpermeabilität gesteigert wird, sodass unsere alle Entzündungszellen in Immunzellen zum Entzündungsort gelangen.
Genau. So, jetzt haben wir einmal grob überrissen, wie so eine Entzündung entsteht. Und jetzt ist die große Frage, auf welchen Ebenen greifen denn jetzt unsere verschiedenen unsere verschiedenen Einsatztrupps ein. Einmal durch eben die Hemmung der Zyklooxygenase, das wären unsere NSARs, durch die Blockade der Zytokinrezeptoren selbst, das wären die DMARDs, oder durch eine direkte Unterdrückung der Immunantwort mittels Glukokortikoide, das sind die drei genannten, ne? Also das sind jetzt die Ebenen, auf denen wir uns bewegen. Und wir würden quasi dieses Mal mit dem besten und dem berühmtesten anfangen, würde ich sagen.
Wir starten nämlich direkt rein mit der Grundversorgung, den Coxhämmern, ganz genau. Dieser Trupp unserer Anti-Entzündungsfeuerwehr ist nämlich spezialisiert auf das Löschen sozusagen von Prostaglandinen. Und zwar indem die Coxhämmer die Zyklooxygenase hemmen. Man kennt sie, ihr kennt Aspirin, ihr kennt das Diclofenac, ihr kennt euer Ibuprofen und auch Celecoxib gehört zu dieser Gruppe. Aber was machen die denn nochmal ganz genau, diese Coxhämmer? Und zwar, wie schon gesagt, Arachidonsäure wird zu Prostaglandinen und Thromboxan A durch das Cox. Und die Prostaglandine, die kommen in eigentlich vielen unterschiedlichen Zelltypen vor und haben ganz unterschiedliche Aufgaben. Zum Beispiel Prostaglandin D2 und F2, die führen zu Kontraktion der glatten Muskulatur in zum Beispiel der Lunge und führen zu Bronchokonstriktion. Prostaglandin E2 ist dann auch entscheidend für Entzündungsprozesse, zum Beispiel durch Relaxierung der glatten Muskulatur. Und nur so kann es ja eben zu unserer Rötung Rubor oder der Wärmung, dem Kalor kommen, weil wenn die glatte Muskulatur relaxiert ist, dann wird die Durchblutung gesteigert und das Ganze wird rot und warm. Außerdem führen diese Prostaglandine zu einer Steigerung der peripheren Schmerzsensibilität, also unserem Schmerz. Die Kapillarpermeabilität wird heraufgesetzt, das Ganze schwillt also an. Und wir haben auch noch auf zentraler Ebene im Hypothalamus eine Sollwertverstellung der Körpertemperatur und wir entwickeln unser Fieber, den Kalor. Und dann haben wir auch noch als letztes eine verringerte Magensaftsekretion und eine gesteigerte Mucinproduktion. Das wird dann wiederum für die Nebenwirkungen unserer COX-Inhibitoren sehr relevant. So, und unser zweites Produkt von der COX, die Thromboxane, das wirkt dann wiederum wirkt vasokonstriktorisch und ist für die Thrombozytenaggregation entscheidend. So, und jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, wir hatten da in der Vorklinik gehört von einer COX-1 versus COX-2. Wie unterscheiden die sich nochmal genau? Die COX-1 in den Zellen ist konstitutiv aktiv, das heißt, die ballert die ganze Zeit und kommt vor allem in Magen- und Nierenzellen vor. Die COX-2 wird bei Bedarf hochgefahren und ist eben bei pathologischen Bedingungen aktiv, zum Beispiel in Immunzellen, bei geschädigtem und entzündetem Gewebe, aber auch in Endothelzellen, wo sie für die Thrombozytenaktivierung bei Gewebeschäden relevant ist, damit wir zum Beispiel nicht unser ganzes Blut verlieren, wenn wir uns mal den Arm aufschlitzen. So, und jetzt unsere COX-Hämmer, was machen die nochmal genau? Wir gehen da so ran, dass
sagen,
wir...
die hemmen die COX, oder?
Ja, genau. Genau, danke für den qualifizierten Beitrag, Leo.
Danke, danke.
Wir bleiben genau auf dem Niveau und fragen uns aber erstmal, welche COX wird eigentlich gehemmt? Da kann man nämlich unterscheiden. Und zweitens kann man sich fragen, wird die Zyklooxygenase reversibel oder irreversibel gehemmt?
Ja, und dann legen wir doch mal gleich los mit der ersten Klasse. Dazu gehört unter anderem Ibuprofen und Diclofenac und die beide hemmen eben sowohl die COX-1 und die COX-2, aber reversibel. Das heißt, das Ganze lässt sich dann wieder, die kann man danach im Grunde wieder benutzen. So, was passiert dann? Wie wirken die? Die wirken analgetisch, also schmerzstillend, antipyretisch, fiebersenkend und antiphlogistisch, also entzündungshemmend. Was ist das Problem bei den Ganzen? Ich glaube, jeder kennt es. Ibuprofen, Nebenwirkung, klassisch Magenulkus. Wie entsteht das? Wir haben vorhin gesagt, die Prostaglandine, insbesondere Prostaglandin E2, hemmt unsere Magensekretion. Wenn wir jetzt also die COX hemmen, dementsprechend auch die Synthese der Prostaglandine, wird eben verstärkt Magensäure produziert. Das ist halt nicht so geil.
Dann gehen wir direkt weiter zum Aspirin, ne, unserer großen Kopfschmerztablette. Die hemmt nämlich auch beide COX und zwar aber diesmal irreversibel. Sie wirkt in allen drei Komponenten, genauso wie Ibo und Diclofenac, analgetisch, antipyretisch und antiphlogistisch. Dazu kommt aber hier tatsächlich noch eine antithromboaggregatorische Wirkung. Das heißt, unsere Thrombozyten werden auch vor der Gerinnung in der Gerinnung gehemmt. Die Schmerzhemmung hält so 6 bis 8 Stunden an und die COX-2 kann aber vom Endothel auch wieder nachgebaut werden. So kommt es dann letztlich zum Nachlassen der Wirkung vom Aspirin. Die Thrombohemmung, die wirkt wesentlich länger, nämlich 7 bis 11 Tage. Und das liegt daran, dass die Thrombos ja bekanntlich keinen Zellkern haben und deswegen auch keine Neusynthese unserer Zyklooxygenase betreiben können. Genau, hier also wichtig, ne, auch wenn ihr an OPs oder so weiter denkt, die Thrombohemmung dauert sehr viel länger an als die schmerzhemmende Wirkung. Dann als Nebenwirkung relevant die Magenulzera und das Reihe-Syndrom. Ich hoffe, so spricht man es richtig aus. Das Ganze wird auch als ASS-assoziierte Enzephalopathie, also Aspirin ist ja nichts anderes als Acetylsalicylsäure, genannt. Und diese Enzephalopathie hat mit einer mitochondrialen Dysfunktion nach Virusinfektion zu tun und ist eben der Grund dafür, wieso man bei Kindern unter 15 Jahren niemals ASS bei Fieber einfach so geben sollte. Genau. Zusätzlich kann es auch zu Leberstörungen bei diesen Kindern führen. Und 50% der Fälle von diesem Reihe-Syndrom sind tatsächlich tödlich.
Das ist schon echt krass. Ja. Das ist heftig. Na gut, dann kommen wir zum crazysten Macher. Und zwar dem spezifischen COX-2-Hemmer. Warum ist der so krass? Wir haben gesagt, COX-1 überexprimiert, dementsprechend haben wir auch viele Nebenwirkungen. Wenn wir jetzt nur die COX-2 hemmen, die vor allem bei pathologischen Bedingungen, also wie meine Entzündung aktiv ist, ist das viel, viel besser. Und davon gibt es eben nur reversible und unser Musterbeispiel hierfür ist eben der Celecoxib. Oder das Celecoxib ist eben ein gezielter COX-2-Schäumer, bei dem wir eben nur die COX-2 hemmen und dadurch halt eben weniger Magen-Darm-Wirkungen haben. Trotzdem aber ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Was ist die Theorie dahinter? Dadurch, dass wir halt eben die Prostaglandine hemmen, die eben für die Gefäßpermeabilität steigern und auch eine Vasodilatation verursachen, werden die Gefäße, wenn wir sie hemmen, enger. Das heißt, die Chancen für Arteriosklerose steigen, weil wir die COX-2 auch in Endothelzellen hemmen.
Das ist so der Dude oder die Dudin, die so mit dem Feuerlöscher so reinrennt und ganz spezifisch so, ja, weiß ich nicht,
Sniper-Feuerlöcher einfach.
Den Stromkasten.
Der Mann hat nur einen Job.
Ja.
Ja. So, das sind die, die man kennt. Das sind die, die ihr vielleicht auch in der Schublade habt. Ja, also ich habe sie in der Schublade, also nicht alle, aber manche davon in der Schublade. Die nächste Sondereinheit, da habe ich jetzt nichts von. Klopf auf Holz, habe ich noch nie gebraucht. Weil die bekämpfen jetzt nicht nur die Symptome quasi ganz am Ende der Kaskade, sondern die greifen tief in den Krankheitsprozess selbst ein. Und wir bewegen uns weg von Enzymen am Ende dieser Schmerznahrungskette hin zu den Big Playern, zu den Big Bosses, zu den Paten, ja, noch nicht ganz, fast. Und zwar zu den Zytokinen, die quasi die zentralen Botenstoffe in der Immunregulation sind. Und hier können wir eben relativ schnell aus einem sehr sensiblen Gleichgewicht geraten, was echt einen Schaden anrichtet. Deswegen haben schlaue Menschen auf dieser Welt Medikamente entwickelt, die eben diese Krankheiten modifizieren können und haben die deswegen Disease-Modifying Drugs genannt. Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs.
Yes.
Damn.
Wir haben es.
Sehr geil.
Genau, sehr geile, moderne Medikamente. Und was alles reinfällt in unsere Elite-Sondereinheit, sagen wir mal, des Feuerwehrkommandos, sind auf der einen Seite synthetisch produzierte Medikamente und auf der anderen Seite biologische Antikörper, mit denen man relativ spezifisch Zytokine und Entzündungsmediatoren targeten kann. Das Prinzip ist das, dass wir eine Hemmung der DNA-Replikation durch Hemmung der Nukleotid-Biosynthese haben. Und auf der anderen Seite, bei den biologischen Antikörpern, da können wir ganz direkt proinflammatorische Zytokine abfangen.
Genau, und zur Hemmung der Nukleotid-Biosynthese ist Methotrexat so, dass, ich habe das Gefühl, das ist so das Lieblingsding vom IMPP. Also
ja, schon.
Ich lese das Gefühl jeden zweiten Tag
ist
jetzt hier.
Ist auch schon gefühlt 80, 100 Jahre alt.
Ja, locker. Ja,
und man hat auch echt das Gefühl, in der Rheuma, es ist das Ding.
Es ist also omnipräsent.
So, da wo DermatologInnen Cortison draufschmieren, gibt der Rheumatologe einfach MTX.
Du hast Gelenkschmerzen? Nehm Methotrexat. Dich juckt's irgendwo? Nehm Methotrexat.
Aber es ist eigentlich crazy, weil es extrem viele Nebenwirkungen hat. Aber ich will dir nicht vorausgreifen,
Harry. Wie funktioniert Harry? Denn, Harry?
Wie funktioniert es denn? Jetzt kommt der echte Vorkliniker in mir raus. Das Ganze ist nämlich ein Folsäure-Antagonist. Das heißt, es hemmt antagonistisch die sogenannte Dihydrofolat-Reduktase. Wofür ist die wichtig? Dihydrofolat ist eben wichtig für die Regeneration von Tetrahydrofolat, und Tetrahydrofolat kennen wir alle, kennen wir leider nicht, aus der Thymidin- und der Purin-Biosynthese. Das heißt, wir hemmen die Nukleotid-Biosynthese ganz spezifisch und dementsprechend auch die DNA-Replikation. Das Problem ist, das wirkt halt einfach auf alles und auf jede Zelle und alle Zellen, die sich schnell und viel teilen. Das hat natürlich den Vorteil, dass wir das bei einem überaktivierten Immunsystem, wie zum Beispiel Autoimmunerkranken oder rheumatoide Arthritis, funktioniert das sehr gut. Dadurch werden die halt einfach weniger aktiviert, teilen sich nicht mehr so viel. Problem ist halt einfach, wir schädigen damit dementsprechend alle möglichen anderen Zellen, und der Zettel von den Nebenwirkungen ist, glaube ich, länger als irgendein Herr-der-Ringe-Roman.
Wirklich, ja.
Genau, besonders relevant ist ja zum einen halt einfach die Lebertoxizität und zum Beispiel auch das Knochenmark, das sich natürlich super häufig teilt. Also ist schon wirklich ein krasses Ding, es zerstört alles und jeden und ist auch schon, wie du gesagt hast, seit über 75 Jahren schon auf dem Markt.
Ja, was nicht seit über 75 Jahren schon auf dem Markt ist, sind die biologischen Antikörper. Die sind erst so in den, so 1999 kamen da, glaube ich, die ersten auf den Markt. Und die haben die spezifische Aufgabe, Zytokine zu targeten. Und unsere wichtigsten Player bei so den ganzen Entzündungsvorgängen sind, ist euch bestimmt schon mal untergekommen, auf der einen Seite das TNF-Alpha, der Tumornekrosefaktor Alpha, und die Interleukine 1 und 6. Alle diese Stoffe werden primär ausgeschüttet von aktivierten Makrophagen, aber auch anderen Zellen des Immunsystems, so sie denn aktiviert sind. Und das TNF-Alpha verstärkt die Inflammation vor allem über den NF-kappa-B-Signalweg, wirkt also als Transkriptionsfaktor und führt zu einer Aktivierung unserer Leukozyten und zu vermehrtem Zelltod insgesamt. Ja, durch irgendwie natürliche Killerzellen und so weiter. Also merkt euch einfach, TNF-Alpha verstärkt die Inflammation. Und das Interleukin 1 und 6, was machen die? Das sind wichtige Pyrogene, also fieberauslösende Stoffe. Und das machen sie vor allem, indem sie zur Expression von Adhäsionsmolekülen auf Endothelzellen führen und damit auch zur verstärkten Migration von Leukozyten ins entzündete Gewebe führen. Genau, damit haben allerdings, so entzündlich diese Zytokine auch sind, auf der anderen Seite sie eine wichtige Rolle für die Gewebsreparatur. Ne, eine Wundheilung im Endeffekt ist auch erstmal nichts anderes als eine Entzündungsreaktion. So, unterm Strich haben die beiden, also, oder die drei insgesamt, so eine ähnliche Wirkung, auch wenn sie über etwas unterschiedliche Mechanismen wirken. Aber alle drei sind stark proinflammatorisch. Von der Idee her jetzt mit unseren biologischen Antikörpern fangen wir diese Player ab, damit sie keinen Schaden mehr anrichten können.
Das ist schon echt smart.
Ja.
Schon echt sehr, sehr, sehr smart.
Genau, einfach so dieses Prinzip aus dem Immunsystem irgendwie abgeschaut und gesehen, aha, solche Antikörper, die wirken extrem spezifisch und optionieren euch da eure Pathogene. Und genau das wollen wir jetzt in die andere Richtung auch machen, um den Körper vor der Krankheit zu schützen. Zum Beispiel mit den zwei TNF-Alpha-Antikörpern, Infliximab auf der einen Seite und das Etanercept auf der anderen Seite. Infliximab, könnt ihr euch auch so merken, ab in die Vene, wie Infliximab, hat eine sehr viel akutere Wirkung und wird so alle 4 bis 6 Wochen injiziert. Indiziert ist es vor allem bei Morbus Crohn und der Colitis ulcerosa. Unser Etanercept auf der anderen Seite wird nur so 1 bis 2 Mal pro Woche muss es gegeben werden, und zwar wird das subkutan injiziert. Das kann man also auch relativ easy daheim machen. Trotzdem, der Vollständigkeit halber, bei diesem Etanercept handelt es sich nicht um einen klassischen Antikörper, sondern um ein Fusionsprotein. Da wurde also ein TNF-Alpha-Rezeptor gekoppelt mit einem Immunglobulin G. Und das hat einfach den Sinn und Zweck, dass das Ganze noch effektiver an das TNF-Alpha bindet und dieses ausschaltet. So, und gegeben wird es vor allem bei rheumatoider Arthritis und auch sonstigen anderen rheumatischen Erkrankungen. Ja? Also überall da, wo das Immunsystem überaktiv ist. Das Etanercept hat etwas weniger Nebenwirkungen als das Infliximab. Was sind die zum Beispiel? Okay, klar, wenn ich das Immunsystem hemme, habe ich zum Beispiel eine erhöhte Infektanfälligkeit. Und auch latente Infektionen, die schon im Körper irgendwie bestehen, aber durchs Immunsystem in Schach gehalten werden, werden dadurch reaktiviert. Genau. Und jetzt kommen wir zu unserem anderen Big Player, den wir ausschalten wollen, nämlich IL-1 und IL-6, Harry.
Genau. Jetzt haben wir nämlich schon unser TNF-Alpha ausgeschaltet, bleiben noch die anderen beiden übrig. Wie machen wir das? Wir benutzen im Grunde einen Antagonisten, ne, gegen die Interleukin-Rezeptoren. Und da haben wir eben Anakinra, das ist der Interleukin-1-Rezeptor-Antagonist, und Tocilizumab, das ist der Interleukin-6-Rezeptor-Antagonist. Und die benutzt man eben sehr häufig bei zum Beispiel Gicht oder anderen autoinflammatorischen Erkrankungen. Problem ist hier nur, wie vorhin schon erklärt, logisch, eine erhöhte Infektanfälligkeit ist halt nicht so geil. Und ganz in situs inversus Manier haben wir natürlich hier auch wieder einen sehr geilen Merkspruch für euch vorbereitet. Und der ist zum einen erstmal: Iron Man und Elon Musk sind echte Alpha-Männer. Und was heißt das jetzt gerade alles? Also TNF-Alpha wird eben von Infliximab und Iron Man und Etanercept Elon Musk gehemmt. Und dann haben wir eben noch den zweiten Merkspruch für unsere Interleukin-1-Rezeptor-Antagonisten. Und das war eben die Angela Merkel, die war mal die Nummer 1 von Deutschland. Das heißt, Anakinra ist ein Interleukin-1-Rezeptor-Antagonist.
Wir haben echt so gekämpft mit diesen Merksprüchen.
Das ist unglaublich, ne?
Ja. Also bitte vergebt uns das, aber ich meine, je mehr Emotionen, egal ob positive oder negative, man mit diesen Merksprüchen erzeugt, desto effektiver
sind
wir.
Ja. Und deswegen, also wir möchten uns auch inhaltlich von jeglicher Aussage distanzieren.
Ja.
Wer auch immer Iron Man Fan ist oder nicht, kann sagen, es ist ein Alpha-Mann oder nicht. Wer auch immer Elon Musk, was auch immer man darüber denkt. Wir möchten uns über den Inhalt, da möchten wir uns raus differenzieren. Merkt es euch einfach nur so und dann haben wir was gewonnen.
Leo, ich bin dir sehr dankbar, dass du uns hier aus dem Knast raushältst.
So ist das. Die letzte Krone der Schöpfung, die gegen jede Entzündung gewinnt, sind die Glukokortikoide. Und das heißt quasi, wenn man irgendwann nicht mehr weiß, was man tun soll, dann nimmt man einfach Cortison, wirft drauf und hofft, dass es besser wird. So weit habe ich innere Medizin bis jetzt verstanden.
Alles, was man braucht.
Jetzt hat es gerade jedem Internisten die Zehennägel hochgerollt bei der Aussage. Aber es ist halt eben leider doch nicht ganz so einfach. Grundsätzlich ist es so, dass die Hemmung auf Transkriptionsfaktorebene passiert. Beispielsweise auf dem NF-kappa-B-Weg, das mag auch nochmal ganz, ganz dunkel irgendwo in der Immunoschublade aus der Vorklinik liegen.
Gottes Willen.
Ganz genau. Und zwar geht es halt darum, dass die Antikörper, die wir gerade abgefangen haben, oder die Interleukine, was auch immer, die aktivieren halt eben die Transkription von gewissen Stoffen, unter anderem TNF-Alpha, Interleukin-1, also den ganzen Dödel, die wir eigentlich gar nicht haben wollen bei der Entzündung. Und wir sind jetzt hier quasi auf Transkriptionsfaktorebene und greifen wirklich unfassbar tief in den Mechanismus ein. Somit wirken die Dinger dementsprechend gut, haben aber auch jetzt nicht so ganz angenehme Nebenwirkungen, wie man sich's vorstellen kann.
Man kann sich ja fragen, wie die Glukokortikoide jetzt so eine coole Wirkung haben und warum die so tief in der Zelle wirken können. Und hier liegt die Antwort dann tatsächlich auch in der Biochemie. Und zwar sind das ja Steroide, die also lipophil sind. Und so können sie dann auch durch die Zellmembran diffundieren, straight in den Zellkern und dort als Transkriptionsfaktoren wirken. Auf der einen Seite haben wir eine hemmende Wirkung von den Glukokortikoiden, und zwar zum Beispiel, wenn es um den NF-kappa-B-Signalweg geht oder das TNF-Alpha. Auf der anderen Seite können die auch als verstärkende Transkriptionsfaktoren wirken, und zwar für die antiinflammatorischen Proteine, wie zum Beispiel Lipokortin 1. Alright. Und jetzt haben wir verschiedene Anwendungsbereiche für unsere Glucose und können die sowohl zum Beispiel oral als auch inhalativ einnehmen, je nachdem, was wir für ein Krankheitsbild haben. Und bei der oralen Einnahme, da unterscheiden sich größtenteils diese Glukokortikoide in ihrer Potenz und in ihrer Halbwertszeit. Und jetzt gehen wir einfach mal strukturiert durch. machen wir mal die, die sozusagen die geringste Potenz haben als erstes, und zwar das Cortison. Gibt auch Prednisolon und Dexamethason noch. Die kommen aber gleich. Bei dem Cortison, das ist ja so ziemlich der Allround-Klassiker, das muss erst in seine aktive Form umgewandelt werden in der Leber und dann wird es zum Cortisol. Dieses Cortisol wirkt dann relativ mild und ist aber auch relativ lange wirksam. Dann wäre das nächste das Prednisolon, also eine Stufe höher sozusagen. Das ist dann das vielseitige, sagen wir mal. Und es ist etwas potenter als Cortison und wirkt stärker antiinflammatorisch. Wird oft zum Beispiel bei autoimmunologischen Erkrankungen gegeben. Einsatz auch in vielen entzündlichen Erkrankungen, also überall dort, wo schon eine relativ hohe Aktivität des Immunsystems erreicht wird und wir wollen das wieder runterpushen, indem wir ein potentes Glukokortikoid geben. Und auch da ist es so, dass es über die Leber aktiviert wird und dann vom Prednison in das Prednisolon überführt wird.
Genau.
Und Prednison an sich ist erstmal noch die inaktive Form, ne? Ist crazy.
Das ist schon echt alles komplex hier. Aber wir fangen, oder wir beenden das Ganze mit unserem Macher wieder, das Dexamethason. Das ist im Grunde der Hochleistungskoordinator. Und zwar ist es so, das ist der am stärksten entzündungshemmende und am längsten wirksame. Den benutzt man vor allem in der Notfallmedizin oder auch bei Hirnödem. So, kommen wir von den Nebenwirkungen von unseren Glukokortikoiden. Die Liste ist ähnlich lang wie bei Methotrexat. Hier mal nur so ein kleiner Ausschnitt. Also wir haben natürlich wieder die Infektanfälligkeit, das macht schon Sinn. Aber auch Glukokortikoide, aka Stresshormone, deswegen Unruhe, Ulzera, Osteoporose, Müdigkeit bis hin zu Persönlichkeitsveränderungen. Am Auge macht es auch noch, dass wir einen Katarakt haben. Also wirklich von allem ist irgendwas dabei. Es ist, da muss man echt gut aufpassen, dass man das Ganze nicht hier irgendwie überdosiert. Und wie merkt man sich das Ganze jetzt von der Wirksamkeit der Glukokortikoide? Da reicht es sich im Grunde anfangs sich einfach zu merken, Cortison ist das, was eigentlich am wenigsten gut wirkt. Und danach kommt Prednisolon und danach eben unser Macher, das Dexamethason.
Das, was am basicsten klingt, ist auch am basicsten.
Genau.
Aber es ist schon irgendwie crazy, wenn man sich mal fragt, ne, dass die so krank viele Nebenwirkungen haben.
Das ist schon
heftig. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass die so basal in die Biologie eingreifen, würde ich sagen.
Absolut.
Ich habe keine andere Erklärung. Absolut. Aber gut. Nebenniereninsuffizienz, absolut ein Thema bei dieser Medikamentenklasse. Und wir gehen nochmal einmal rein in die Physiologie und stellen uns vor, das ist ja ein Hormon-Feedback-Loop. Ja? Das heißt, körpereigene Glukokortikoide hemmen wiederum die Produktion in der Nebennierenrinde. Und so ist es ja eigentlich fast immer bei allen Hormonen. Das Problem ist jetzt natürlich, wenn ich da jetzt von außen Cortison ohne Ende reinkippe, dann denkt der Körper, aha, ist schon so viel da und produziert selber nichts mehr. Wenn ich jetzt also aus der kalten, hier von meiner hohen exogenen Cortisondosis auf null runtergehe, weil ich denke, ja, PatientIn ist doch geheilt, alles gut, lass mal rausnehmen, das Medikament, ja, dann entwickeln die eben einen starken Hypokortisolismus, weil die Nebennierenrinde sozusagen verlernt hat, dieses Steroid selber herzustellen. Deswegen also hier die Message, Glukokortikoide langsam ausschleichen.
Genau, und der zweite wichtige Punkt, den man bei der Dosierung und bei der Verordnung beachten sollte, ist unter anderem die Einnahmezeit. Denn unseren physiologischen Cortisol-Peak haben wir nämlich in der Früh um 6 bis, ja, zwischen 6 und 8 Uhr. Das sorgt halt einfach dafür, dass wir in die Gänge kommen, ein bisschen aktiv werden und aus dem Schlaf einfach ein bisschen wach werden. Und jetzt ist es hier also am besten, wenn man da einfach auch gleich unser Cortisol reinpacken, das Exogene, dann ist man vielleicht ein bisschen unruhiger in der Früh, aber wenn wir das am Abend nehmen, dann stehen uns da ein paar lange hyperaktive Nächte bevor und da ist vielleicht besser, wenn man einfach einen unruhigen Morgen hat, als keine Nacht.
Ja, das braucht man nicht. So. In diesem Sinne geht es jetzt weiter mit einem sehr spannenden und einem Krankheitsbild, was überall in der Inneren irgendwie herumwuselt, nämlich dem Morbus Cushing. Manche sagen auch Cushing, keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach mal Cushing. Und zwar ist es ja auch einfach ein Hypercortisolismus. Ja? Der hat zum einen, kann eine endogene Ursache haben, also zum Beispiel, wenn wir einen Tumor haben, der auf zentraler Ebene ACTH produziert, ja, und dadurch zu einer erhöhten Cortison-Ausschüttung aus der Nebennierenrinde führt, oder wenn wir auf Nebennierenrinde direkt vermehrt Cortison produzieren, weil da zum Beispiel ein Tumor liegt. Ja, auf der anderen Seite können wir eben diesen Hypercortisolismus auch iatrogen auslösen, indem wir den Patienten hypermedizieren. Und was hat das jetzt für Symptome? Auf der einen haben wir eine Fettverteilungsstörung, also wir haben eine stammbetonte Adipositas. Außerdem kommt der sogenannte Stiernacken vor bei dem Krankheitsbild. Wir haben außerdem eine Hypertonie, weil diese Glukokortikoide auch eine mineralkortikoide Wirkung haben, das heißt zu einer erhöhten Wasserretention in den Nierentubuli führen und auch eine Sympathikusaktivierung machen und außerdem das RAS-System.
Jetzt geht's aber los hier.
Aktivieren. Jetzt packe ich nochmal alles raus.
Alles aus der Vorklinik.
Also das haben wir, dann haben wir die Osteoporose auch, und zwar durch die Hemmung der Calcitriol-Synthese, und wir haben auch psychische Veränderungen. Frag mich jetzt an der Stelle nicht, wie genau die pathomechanistisch da zusammenhängen, aber kommen auf jeden Fall auch vor bei dem Morbus Cushing. Und deswegen sollte euch, wenn ihr dieses Medikament verschreibt, bei jedem Präparat die sogenannte Cushing-Schwelle bekannt sein, und die sollte nicht überschritten werden.
So, um jetzt diese ganzen Nebenwirkungen zu vermeiden, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, Nebenniereninsuffizienz und Cushing-Schwelle, greifen wir jetzt auf eine sogenannte topische Applikation, die auch sehr häufig inhalativ stattfindet. Und da wird eben das nächste Zungenbrecher-Medikament sehr wichtig, und das ist das Beclometason. Das ist ein Lungenexperte. Warum? Weil wir das Ganze natürlich inhalieren. Und das Ganze ist jetzt geil, weil das wirkt wirklich nur an einer bestimmten Stelle, und zwar an der Schleimhaut der Lunge. Und dementsprechend ist es auch ein lokal wirksames Glukokortikoid, das man besonders bei Lungenerkrankungen wie zum Beispiel Asthma oder COPD benutzt.
Das ist der Feuerwehrmann mit der Sauerstoffflasche, der reinrennt und so. Für die ganz großen Sachen.
Für die ganz, ganz großen Sachen. Nee, aber Das Geile daran ist, dass das Ganze auch einen sehr hohen First-Pass-Effekt hat. Was heißt das? Das wird in der Leber sehr gut metabolisiert. Dementsprechend hat das auch weniger systemische Nebenwirkungen auf den ganzen Körper, und die einzigen Nebenwirkungen, die wir haben, ist im Grunde da, wo es wirkt, also in der Lunge, wie zum Beispiel irgendeine Pilzinfektion in den oberen Atemwegen. Aber es ist prinzipiell nicht so schlimm wie die ganzen anderen Dinge.
Genau, so. Das ist halt ganz nett. Jetzt sind wir einmal durch die Antiphlogistika durchgerannt. Als letzten kleinen Überblick, weil es jetzt auch doch schon ganz viele verschiedene Medikamente waren und man sich fragt, wozu brauche ich die überhaupt, geben wir euch jetzt wirklich absolut kurz und knackig, weil ich weiß, wir sind schon mal eine halbe Stunde dabei. Einmal nochmal ganz, ganz kurz, wann man die denn eigentlich überhaupt einsetzt und wozu die so in der Klinik eigentlich so primär genutzt werden.
Die WHO empfiehlt da nämlich ein Stufenschema, und da wird unterschieden, eben was ist die Ätiologie der Erkrankung, wie ist der Schweregrad und was gibt es auch für Begleiterkrankungen, und je nachdem wird dann eben die entsprechende Stufe gewählt. Insbesondere spielt dieses Schema bei chronisch entzündlichen Erkrankungen wie der rheumatoiden Arthritis oder dem Morbus Crohn eine Rolle. Stufe 1 ist erstmal die Akuttherapie, da geht es um die symptomatische Entzündungshemmung. Da spielen vor allem unsere NSAIDs eine Rolle, Ibuprofen, Diclofenac, Celecoxib, wie wir sie alle hatten. Die sind also erste Wahl bei akuten entzündlichen Schmerzen. Sie lindern die Symptome, haben jedoch keine krankheitsmodifizierende Wirkung. Dann haben wir auch noch in der Stufe Glukokortikoide. Die sind indiziert bei schwereren Entzündungen oder das ganze Körpersystem betreffenden Erkrankungen, also Autoimmunerkrankungen zum Beispiel. Hier aber trotzdem eine kurzfristige Anwendung aufgrund erheblicher Nebenwirkungen empfohlen. Glukokortikoide bitte nicht zu lang. Dann kommen wir zur Stufe 2, nämlich zur Langzeittherapie.
Genau, hier ist vor allem wichtig, dass wir schauen, dass wir die Krankheitsprogression irgendwie ein bisschen versuchen zu dämmen, aber auch versuchen, die Krankheit zu kontrollieren oder zu modifizieren, und dementsprechend sind unsere DMARDs hier, die Disease Modifying Drugs, die wichtigen Sachen hier, ist die Grundlage der Therapie bei chronisch entzündlichen Erkrankungen. Der Wirkungseintritt ist allerdings dadurch ein bisschen verzögert, deswegen kann man davor auch gerne irgendwelche NSAIDs oder Glukokortikoide benutzen. Zum anderen kann man auch biologische DMARDs benutzen, wie zum Beispiel die eben vorhin besprochenen TNF-Alpha-Inhibitoren oder Interleukin-1 und 6-Rezeptor-Antagonisten, vor allem eben bei therapierefraktären Fällen und sehr schweren Verlaufsformen, besonders eben gut in Kombination mit Methotrexat zur Reduktion von Antikörpern.
Und zu guter Letzt kann man diese ganzen Medikamente ja auch noch kombinieren und für spezifische Indikationen und eine individualisierte Therapie einsetzen. Da mal nur beispielhaft genannt, zum Beispiel der Morbus Crohn und die Colitis ulcerosa. Da würde man Glukokortikoide zur Remissionsinduktion, also damit die Krankheit erstmal irgendwie zurückgeht, einsetzen. Und dann würde man aber auch eine langfristige Immunsuppression versuchen zu erreichen, und zwar mit TNF-Alpha-Hämmern oder Azathioprin. Bei der rheumatoiden Arthritis, das ist ja auch so eine richtige Volkskrankheit, da würde man eine Kombinationstherapie fahren aus Methotrexat und Biologika als Standard. Hier noch ein großes Kave bei solchen individualisierten Therapien, dass natürlich schon eine langfristige NSAR-Nutzung das Risiko für gastrointestinale Ulzera und kardiovaskuläre Ereignisse erhöht, und deswegen sollte man diese Medikamente irgendwie bewusst und irgendwie vorsichtig einsetzen. Und bei Glukokortikoiden habt vor allem die systemischen Nebenwirkungen auf dem Schirm und versucht, die niedrigstmögliche effektive Dosis einzusetzen. So, und jetzt sind wir auch schon durch unseren wilden Ritt durch die Feuerwehr. Und Leo, holt euch einmal nochmal kurz ab mit den Take-Home-Messages.
Was solltet ihr mitgenommen haben? Die NSARs hemmen die COX, haben wir nicht nur einmal gesagt heute. Und zwar somit auch die Prostaglandinsynthese im Guten wie im Schlechten. Fabian, du darfst die Braut jetzt küssen. As kann bei Kindern das Ray-Ray-Syndrom auslösen, was sehr, sehr, sehr fatal enden kann. Elon Musk und Iron Man sind Alpha-Männer, ob man es so sieht oder nicht. Und Angela Merkel war mal die Nummer 1 von Deutschland, somit Infliximab und Etanercept. Zept sind TNF-Alpha-Antikörper und an Kinra sind Interleukin-1-Rezeptor-Antagonisten. Die Potenzreihenfolge von Glukokortikoiden wäre in aufsteigend Cortisonacetat, Prednison, Dexamethason, und zuletzt zu beachten, der Einnahmepunkt von diesen Präparaten sollte morgens sein. Für eine Nebenniereninsuffizienzvermeidung sollte man sie ausschleichen. Und halt eben hiermit auch gerade noch die Cushing-Schwelle beachten, um da auch keine gröberen Fehler zu machen. Und somit sind wir jetzt tatsächlich einmal durchgeritten. Der Brand ist gelöscht. Ich fühle mich gesund wie eh und je. Und ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke Fabian und Harry für die vielen Merkhilfen, für die gute Folge. Und wir freuen uns auf den Pharmacast 8 Analgetika. Das ist ja quasi so die Cousin und Cousine von diese, würde ich schon sagen, oder?
Ja, kann man so sagen.
Dann wir bleiben in der Familie. Wir grüßen euch. Ich wünsche euch was.
Harry, vielen Dank und richtig nice. Glückwunsch zu deinem Podcast-Einstand.
Yes.
Tschüss.
Let's go.
Und tschüss.
Tschüssi. Ciao.
Für die Inhalte in diesem Podcast übernehmen wir keine Gewähr. Der Podcast kann den Besuch von Vorlesungen nicht ersetzen. Wir empfehlen das Studium von einschlägiger Fachliteratur über den Inhalt des Podcasts hinaus.
Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker.